Gar nicht.
Nein, aber gar nicht.
Okay. Ja gut, fangen wir an. Also
Mach mal.
Frankenstein Teil 10 ist das dann.
Echt, Teil 10? Machen wir jetzt
Ja.
10.
Ja, genau, da haben wir wenigstens das, haben wir wenigstens 10 voll.
Ja.
Ja, also heute Nachgespräch Frankenstein mit meiner Tante Grit und meiner Cousine Josie.
Hallo. Es ist wie in einem Podcast, sagt man dann so, hallo.
Ah, okay.
Hallo. Mama hat gerade erzählt, dass sie die Geschichte zwar, dass sie den Namen zwar kannte, Frankenstein, aber dass du überhaupt nicht wusstest, um was es
Ich
ging.
kenne natürlich dieses aus Schwarz-Weiß-Film,
Monster?
diesen Viereckig-Schädel sozusagen.
Die Kreatur, wie wir gelernt haben,
Genau,
wertfrei.
das kenne ich und den Namen und das war es aber auch schon. Und dass sich alle davor gruseln und viele das im Halloween-Party als Motiv nutzen. Das war
Ja.
es aber auch schon.
Ja gut, und das ist ja auch noch so ein, ja, ich sag mal so kulturgeschichtlich irgendwas, ja, also irgendwas Zusammengesetztes oder wenn man irgendwann, oder wenn es irgendeine, was weiß ich, irgendeine Technologie gibt oder so, die so da irgendwie ein bisschen böse ist oder so, keine Ahnung, das verbindet man ja dann auch immer gerne mit Frankenstein, ne? Naja.
Ich mache mir mal ganz kurz zwei, drei Notizen. Wein, Philipp. Ich habe viel mit der Mama, während wir
Hast
es
du
gehört
Stift?
haben.
Entschuldigung. Stift und Zettel?
Wir haben viel, während wir das gehört haben, immer mal wieder angehalten und über irgendwas philosophiert, was uns gerade dazu eingefallen ist.
Sehr gut.
Weil du ja doch keine Lesung gemacht hast in dem Sinne und auch kein Hörbuch, sondern ja mehr eine Buchrezension so ein bisschen. Ja. So habe ich das jetzt auch.
Ja, das wollte ich, also das wollte ich auch so machen, weil das Werk an sich kann man, ja, also man kann das schon irgendwie vorlesen, aber gut, ich meine, das sind 300 Seiten, das dauert insgesamt, keine Ahnung, 30 Stunden oder sowas.
Ja.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es das eigentlich auch nicht wert ist, also weil, wie gesagt, das Buch an sich ist halt, ja, also vom Stil her, ja, lebt es halt schon viel von Wiederholung. Und es ist jetzt auch kein, also keine, also kein schönes Buch. So, also in dem Sinne, dass es irgendwie, dass man das irgendwie liest und ja, sich irgendwie denkt, oh, das ist ja schön und man will irgendwie ständig, also man will schon immer wissen, wie es weitergeht. Aber es ist halt sehr, naja, so repetitiv, also sehr, sehr, es lebt viel von Wiederholung und es ist sehr zähe zu lesen auf alle Fälle. Deswegen, ich hatte auch zwischendurch mal gesagt, ich würde es eigentlich fast gar nicht empfehlen zu lesen, weil es halt, also man muss es irgendwie mögen, denke ich mal. Also man muss halt irgendwie sagen, okay, ich lasse mich darauf ein und ja. Aber wie gesagt, ich denke mal, das kann man ja ihr halt auch nicht wirklich vorwerfen, der Mary Shelley. Also wie gesagt, mit 19 Jahren, das ist halt schon. Also ich sag mal, wenn was so Gruselgeschichten angeht, ist vielleicht irgendwie Edgar Allan Poe oder sowas wesentlich spannender, also zu lesen. Also das ist halt auch irgendwie düster, aber ich habe jetzt auch nicht viel von ihm gelesen, aber das ist irgendwie, also es hat mehr Substanz, mehr Dichte. Und Frankenstein ist halt, wie gesagt, so spätestens ab der Hälfte, es passiert storymäßig relativ wenig und man hat eigentlich die ganze Zeit immer nur diese Introspektion von Frankenstein, also was, und er beklagt halt sein Leid und das halt über mehrere Seiten immer wieder. Naja, also es liest sich nicht schön, deswegen denke ich mal, also vorlesen lohnt sich da nicht wirklich. Deswegen hatte ich mir halt gedacht, okay, ich pick mir da halt so ein paar Sachen raus, weil es halt auf der anderen Seite ist es natürlich, ich sag mal so eben von diesem psychologischen, also was man da reindeuten kann, das ist natürlich, da hat es natürlich eine unglaubliche Dichte, also das ist schon
Das
Wahnsinn.
finde ich auch. Ja,
Ja.
nicht zu kommen.
Aber es ist halt an sich vom Stil her, vom Inhalt her, naja, also wie gesagt, also man muss es irgendwie mögen. Und es ist auch irgendwie so, dass man sich am Ende dann schon denkt, ja, also jetzt habe ich mich da mal durchgearbeitet sozusagen. Aber das reicht mir jetzt auch. Also.
Also ich fand zum Beispiel sehr gut zwischendurch die Passagen, wo du direkt auch mal was draus vorgelesen hast. Hast du wahrscheinlich gute, ja, Zeilen rausgesucht. Also dem zuzuhören und mal so ein Stückchen auch so übers Zuhören von dem, was du gesprochen hast, dann mal so ein Stückchen das direkt zu hören, also das Vorgetragene, fand ich auch gut, muss ich sagen. Ist, ja.
Die
Ist bei
Mischung
mir
war
viel
gut.
hängen geblieben, so.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich habe halt an sich auch nicht irgendwie, also diese ganze, ja, dieser innere Monolog, den Frankenstein halt sehr, sehr häufig hält. Also davon habe ich, glaube ich, gar nicht so viel vorgelesen. Also außer, glaube ich, bei der Kreatur, bei der Erschaffung der Kreatur.
Und ganz am Anfang hast du auch die Beziehung zwischen dem Forscher da und seiner Schwester.
Ja, von Walton, genau. Der erzählt ja die ganze Geschichte, mehr oder weniger. Mhm. Und aber auch seine Briefe an die Schwester. Ich meine, gut, das ist relativ kurz, glaube ich. Das sind am Anfang vielleicht so die ersten 20 Seiten. Ja, das ist halt auch viel Rumgeplänkel. Also er erzählt halt auch nicht jetzt besonders viel, sondern das ist auch alles sehr, naja, sehr, sehr blumig formuliert alles. Oder also Mary Shelley hat auch irgendwie ein Talent dafür, das, ich sag mal so, also das Werk irgendwie aufzublasen. Also man hätte wahrscheinlich die ganze Geschichte auch mit einem Drittel der Worte irgendwie erzählen können. Also wenn man es wirklich irgendwie richtig dicht packt. Also das ist das, was ich meine. Das ist halt viel, ja, so ein bisschen künstlich,
lyrisch aufgeblasen wurde.
Ja, genau. Genau.
Aber das ist vielleicht ihr Wesen.
Hätte ich mit 19 auch so gemacht, glaube ich.
Na also.
Seht nur, wie viele Adjektive ich in petto habe.
Genau. Oder wie oft. Ich meine, gut, das hat ja natürlich auch was. Es ist natürlich sehr poetisch auch die ganze Zeit. Also, oder man wird ja auch durch diese Wiederholung wird man natürlich auch irgendwie tiefer reingezogen. Also man entwickelt auch dann so eine gewisse Identifikation. Also das, wenn man das halt irgendwie immer wieder hört, so, ja, ich leide jetzt hier ganz viel und auch hätte ich doch nicht. Und das halt irgendwie ständig, dass man, ja, dann ist, wie gesagt, so eine Identifikation mit der Figur dann entsteht.
Ich habe auch überlegt, ich habe total die Zeit vergessen, gerade wann, aber so einfach, um es historisch einzuordnen, habe ich überlegt, ob es irgendwie
1819,
glaube ich.
Echt? Nee. So, mal Daumen. Doch, oder? Ja,
16,
19.
Was?
Nee. 1816.
Elektrizität.
Okay, 18, aber dabei. Okay, die drei Jahre, komm, die müsst ihr mir verzeihen. Ich lag gut.
Ja, alles ist okay.
Mal 18, 19. Passt.
Nicht im Jahrhundert springen. 1816, nee.
1816.
Ja, deswegen. Mhm.
Nee, weil dann habe ich überlegt, ob man das in welche historische Phase man das, also in welche Literaturepoche man das einsortieren kann und ob es vielleicht auch dem Stil der Zeit ein Stück weit geschuldet ist, dass sie so schmuckvoll aus heutiger Sicht und zu wenig in der Geschichte voranschreitend schreibt, weil das ja zu verschiedenen Epochen immer wieder auch einfach gewollt war oder so Teil der Arbeit oder was in der Zeit verfasst wurde, dass du eben nicht ein schnelles Voranschreiten in der Geschichte hast, sondern unglaublich verweilst in Beschreibungen und in inneren Einblicken und in Beschreibungen des Raumes und nochmal und überhaupt.
Ja, also da kann man auf alle Fälle sagen, das ist so ein bisschen die Hochzeit der Romantik, auf alle Fälle so in der Literaturgeschichte. Okay. Also Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Goethes Faust ist 10 Jahre vorher, glaube ich, veröffentlicht worden, 1805, 6, schlag mich tot. Und ich meine, gut, wenn man auch so irgendwie Rousseau liest, habe ich jetzt nicht großartig gemacht, oder aber irgendwie wenigstens mal reingelesen, das ist auf alle Fälle irgendwie ähnlich. Also so diese romantische Literatur, die lebt halt viel von diesen auch Naturbeschreibungen, von Introspektionen, von irgendwie Wiederholungen, wo aber an sich relativ wenig passiert. Also was einfach nur so ein bisschen poetische Sprache ist auch. Also in dem Sinne kann man das schon ganz, ganz gut da verorten. Also das ist relativ klassisches, romantisches Werk auf alle Fälle.
Sie wird sich auch einfach, ich meine, mit 19, als in dem, so wie ich es verstanden habe, ja doch sehr belesene junge Frau, kann ich mir vorstellen, dass sie sich an dem stilistisch orientiert hat, was sie kannte und gerne gelesen hat. Und das wird dann wohl auch das sein, was zu der Zeit von der Art her so publiziert wurde.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch diese, ja, das ist ja alles auch so ein bisschen anekdotenhaft, diese Geschichte der Entstehung, also wie sich diese 4 Leute da in der Villa von dem Lord Byron am Genfersee, da wird halt schon gesagt, dass die sich viel, also generell waren sie halt viel in dieser Thematik drin, also was auch so Schauergeschichten, was generell Literatur angeht, Dichtung, Und dass die sich da auch viel halt vorgelesen haben. Also unter anderem halt auch eben so Goethes Faust oder irgendwelche anderen Schauerromane, Gespenstergeschichten. Das war damals anscheinend auch in, hat aber die Zeit halt nicht überdauert. Gibt es aber anscheinend viele, viele Beispiele. Also das war auch halt so dieses Metier, in dem die sich da befunden haben. Und halt eben mit der Elektrizität, das war damals, also ich glaube, da Alessandro Volta irgendwie erste Batterie, das ist alles so dieser Dunstkreis. Und das muss halt damals für die damalige Zeit, also irgendwie wie ein Wunder gewesen sein, mehr oder weniger. Also Elektrizität und hui, das ist ja nicht nur irgendwie Blitzeinschlag, sondern man kann da irgendwie auch was dagegen, damit machen halt. Also irgendwie Batterien bauen, ich weiß gar nicht genau, das habe ich jetzt auch gar nicht großartig recherchiert, so die ganze Technikgeschichte, was auch so Siemens angeht oder irgendwie Transformatoren, Nikola Tesla, keine Ahnung. Das müsste, ich hätte das immer ein bisschen später verordnet, aber das waren auf alle Fälle so die Anfänge, wo halt, wo es halt eben so auch diese zur Schaustellung gab von das irgendwelche, ich glaube auch so an Fröschen oder so, haben die halt Elektrizität angelegt und hat sich das bewegt. Ganz. Und das hat diese WG da irgendwie auch ein bisschen sehr, sehr mitgenommen. Also es gab da irgendwie einen Typen, der hieß Darwin. Das ist aber, glaube ich, nicht der Darwin, den man so kennt hier, der Anthropologe. Anthropologe, ja, keine Ahnung. Und der wird immer irgendwie erwähnt, auch so im Vorwort und im Nachwort von Frankenstein, also dass sie sich an der Person halt auch sehr orientiert haben. Der muss wohl ein Forscher gewesen sein, der sich eben mit dieser Elektrizität, mit diesem Thema halt beschäftigt hat und dessen Erkenntnisse haben die da halt rege diskutiert. Und ja, ich denke mal, das ist halt so der, ja, also da ist Mary Shelley halt so eine ihrer Hauptinspirationsquellen für das Werk. Irgendwie, dass man sagt, naja, denkt man sich halt eine Geschichte aus unbelebter Materie irgendwie Leben zu erschaffen. Was ja an sich, na gut, das ist halt Science Fiction. Also das ist wie wenn du heute irgendwie was von fliegenden Autos schreiben würdest zum Beispiel.
Ja. Aber dazu hatte ich auch so eine kleine Theorie am Ende. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon, weil das ist ein ziemlicher Brocken, den ich da aufbaue und auch ziemlich viel Behauptung, würde ich sagen. Aber die Tatsache, dass sie für ihre Zeit quasi einen Science-Fiction-Roman schreibt, das ist zu verschiedenen Momenten in der Geschichte immer wieder passiert, dass Leute so in diese Utopien-Malerei gegangen sind. Und das war immer dann, wenn es radikale Umbrüche gab, in Folge von technischem Fortschritt. Also
Ja.
immer dann, wenn alles, was gekannt wurde bis dahin und alles, was in Stein gemeißelt war und jede Überzeugung einmal durch eine große Innovation in Frage gestellt wurde. Da gibt es da musste ich sofort dran denken, weil ich in meiner Bachelorarbeit viel mit dem gearbeitet habe. Der Mann, den ich jetzt zitiere, heißt Helmer Schramm. Und das ist eigentlich ein Theaterwissenschaftler, aber ich halte ihn für allgemein Geisteswissenschaftler, weil er sich nicht auf Theater beschränkt, sondern von Politik über Gesellschaft, also so ein bisschen wie Roland Barth einfach einmal sich durch alles arbeitet, was es gibt oder was man behandeln kann oder was man analysieren darf. Und er spricht, Quatsch, Helmer Schramm hat das Ganze, diese Situation als kulturellen Entwertungsschub beschrieben und gesagt, dass die Leute immer dann anfangen, in Dystopien oder in revolutionäre Zustände zu verfallen, egal in welche, so wie positiv als auch destruktiv, wenn es einen kulturellen Entwertungsschub gibt, wenn alles, was bis dahin Bestand hatte, in Frage gestellt wird. Und allein, dass Elektrizität damals zum Thema wurde und aber für alle erstmal wie Hexerei aussah, was ja irgendwie jeder technische Fortschritt am Anfang in den Augen der Massen sozusagen auslöst, diese Angst davor, weil es unbekannt ist, weil es neu ist und weil es eben das komplette Gefüge von was gibt es und was ist möglich einfach komplett in Frage stellt. Und ich glaube, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum sie genau zu der Zeit was schreibt, was jetzt immer noch so Bedeutung hat. Also es gibt viele so in der Geschichte so Momente, wo Leute was produziert haben, was man als so geniereich bezeichnet, aber es ist eigentlich nur Werk des Kindes einer Zeit, so im Endeffekt.
Also da muss man halt auch noch sagen, also mit Science Fiction, also ich würde es schon als Science Fiction Roman bezeichnen, aber nicht in dem Sinne, wie man Science Fiction heutzutage versteht. Also die Science Fiction oder zum größten Teil will ja Science Fiction eben immer zeigen, also das, was du auch gerade gesagt hast, eben so also die Auswirkungen von Technik auf die Gesellschaft hauptsächlich. Und was Mary Shelley macht, ist ja schon so ein bisschen, na, ich sag mal, so ein Neben, so eine Sparte von Science Fiction, weil sie interessiert ja überhaupt nicht die, also was das für Auswirkungen auf die, auf das Leben der Menschen hat oder so generell, wie das jetzt die Wissenschaft voranbringt. Also wenn jetzt ein Wissenschaftler eben aus unbelebter Materie Leben erschafft, also was macht das überhaupt mit der Gesellschaft? Das ist ja auch eine ganz, wäre ja auch eine ganz spannende Frage. Also also so hätte man das ja auch schreiben können, den Roman quasi. Aber sie interessiert sich ja wirklich nur für die Geschichte von dem Schöpfer, also von Frankenstein. Also was macht das mit, was macht das mit ihm im Inneren sozusagen? Deswegen, also mit dem, wie gesagt, mit dem Science Fiction, ich würde es schon so als Science Fiction Roman bezeichnen, aber nicht als Science Fiction Roman in dem Sinne, wie man das heutzutage versteht. Oder auch ebenso wie, ja, also vor allen Dingen auch zeitgenössische Science Fiction. Gut, mittlerweile ist das ja ein Riesenfeld.
Ja.
Das war ja damals, da gab es, ich glaube, der nächste, der dann so Science Fiction Romane geschrieben hat, war, glaube ich, Jules Verne. Und
Stimmt, mit dem Gott, Jules Verne war da nicht unter Meer irgendwie? Wie heißt das
ja,
Buch?
das ist Captain Nemo hier, der 20.000 Meilen unter dem Meer oder die Reise zum Mond. Jules Verne hat ja riesen, der hat ganz, also sehr viele Bücher geschrieben, aber ihm ging es halt immer mehr um die ganze, um das irgendwie technologisch zu zeigen halt. Also irgendwie mit Captain Nemo, der irgendwie in einem U-Boot lebt, was irgendwie da noch 20, 30 Jahre in der Zukunft war halt so. Und aber wie gesagt, mit Jules Verne bin ich nicht so, bin ich auch nicht so bewandert, aber deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er auch solche psychologischen Aspekte mit reinbringt. Aber ich meine, ihm geht es schon wesentlich mehr darum, zu zeigen, so generell, ja, wie technischer Fortschritt halt aussieht, wie das alles sein könnte. Also das ist halt schon sehr in die Zukunft gedacht.
Toll.
Oder halt auch, genau, also vielleicht, dass auch er zeigt, was dann, ja, was auch so Wissenschaftler imstande sind, auf die Beine zu stellen.
Aber ich
Und dann
finde
halt, und dann gibt es natürlich, ich glaube noch 10, 20, 30 Jahre später H.G. Wells. Und da ist natürlich schon, das sind dann natürlich schon krasse soziologische Auswirkungen auch. Also irgendwie der Angriff hier, wie heißt es, wo die Marsianer angreifen. Und das ist dann schon so die Science Fiction, wo man sagt, okay, das trifft eigentlich viel eher trifft eigentlich viel eher die Definition so.
aber ich
Aber
finde, dass du sagst.
nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich würde schon als Science Fiction, es wird auch generell in der, ich sag mal, in der Interpretation, also in der Literatur über Frankenstein, wird es eigentlich auch, findet man eigentlich auch fast in jedem, dass Frankenstein eigentlich so ziemlich der erste Science-Fiction-Roman ist, der Literatur. Aber halt sich trotzdem, also nicht das Genre irgendwie definiert hat, sondern sich immer so ein bisschen abseits davon bewegt hat.
Ich finde schon, dass sie, weil jetzt, das ist das, was du vorhin gesagt hast, ich finde schon, dass sie große Fragen stellt. Also ich finde, wir haben uns auch kurz darüber unterhalten, was die Hauptbotschaft eigentlich dahinter ist. Und da sind so viele Dinge drin, also dieses, was geschieht, wenn der Schöpfer sich von seiner Schöpfung abwendet und so. Und da sind ja auch so viele im Bruch mit Religion und so, so viele Ebenen drin, also so wie ich es verstanden habe, was ja auch wieder zeitlich ganz gut passt, dass das da gerade ein Thema war. Dass ich es witzig finde, dass du sagst, dass sie sich ja eigentlich nicht damit beschäftigt, wie sehr jetzt Technik sozusagen sich auswirkt, weil im Endeffekt stellt sie die Frage natürlich nicht so konkret und nicht so spezifisch, aber die Frage stellt sie im großen Stil schon, finde ich.
Ich finde, ja. Ich habe eher das Gefühl, dass sie so ein bisschen ihr Leben verarbeitet. Also
Gut,
so
das
die
wäre der
Bezie
nächste.
also für
Ja.
mich, ich hätte ja nie vermutet, dass Frankenstein, wie gesagt, ich kannte nur das. Dass das eigentlich ein Buch inhaltlich, für mich jedenfalls, von dem, was du erzählt hast, dass es da eigentlich um so ganz viel zwischenmenschliche Dinge geht, so um Grenzen überschreiten, wo ist die Grenze, wo ist sie, ja, überschritten, was mache ich? Also, und meines Erachtens ist ja der Frankenstein, der Dr. Frankenstein, eigentlich das Monster. Ja, absolut. Und für mich ist es auch bis zum Ende geblieben. Ja. Weil er hat, ich sag jetzt mal, in seinem Forscherwahn, was ja auch schwierig ist, wenn man vielleicht forscht, wo ist da auch die Grenze, wo hört man auf? Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man irgendwo dran ist, dass man da die Bremse, das Ende nicht so wirklich wahrhaben will. Ja? Und er hat ja immer weitergemacht. Und dann ist es schiefgegangen bei ihm. Es hätte ja auch gut sein können, dann wäre was ganz Besonderes geworden. Es ging schief.
Ja.
Und dann so dieses, okay, wenn es schief geht, mache ich die Augen zu und weiß es nicht. Hab nix, kann nichts dafür. Also ich meine so generell, ich finde das, so alt wie der schon ist, auch auf die heutige Zeit kann man den gut ja, rüberholen. Also es ist in vielen Bereichen in der Forschung, wo man als Laie vielleicht auch sagt, wo hört man da auf? Aber wir können es natürlich auch nicht sagen. Und andersrum ist dann immer, wie geht man damit um, die Verantwortung damit? Ich denke, das ist das Wichtige. Und das hat sie nicht, er nicht getan, Frankenstein. Und vielleicht hat sie das auch so auf ihren Vater auch gemünzt. So das, dieses, er hat...
Ja, das sind ganz viele richtige Aspekte. Also das, was die Verarbeitung von ihrem Leben angeht, also das kann man auf alle Fälle da rein interpretieren. Also was halt nicht einfach war, so mit ihrer Erziehung. Und dann kam halt dazu, dass sie mit... ich weiß gar nicht, mit 16, 17 Jahren von dem Pierce Shelley schwanger geworden ist und ihr Kind 10 Tage nach der Geburt verloren hat. Das ist alles total schrecklich. Mhm. Und eben Trennung vom Elternhaus. Also da kommt halt dieser Aspekt rein, dass die Männer in dem Buch, also jedenfalls Frankenstein auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle relativ schlecht wegkommt und die Frauen in dem Buch sind immer alles sehr, ja, sehr, sehr holde Persönlichkeiten. Also man kann, also das kann man auf alle Fälle so ein bisschen da rein deuten, also was so ein bisschen die Verarbeitung angeht. Und ich hatte mir zwischendurch auch mal irgendwo aufgeschrieben, naja, eigentlich ist dieses Buch Frankenstein so ein bisschen in, also das ist, ja, wie so eine Art inneres Tagebuch, was sie irgendwie in die Geschichte gepackt hat. Also auch so ein bisschen Verarbeitungsprozesse, also Verarbeitung von ihrem Leben, wo sie halt, ja, so ein bisschen halt, ja, schwer zu sagen, also sich das irgendwie auch so ein bisschen von der Seele schreibt, so ihre Qualen halt. Mhm. Also daher auch dieses sehr repetitive oder diese düstere Stimmung dann irgendwann so ab, ja, spätestens ab einem Drittel des Buches, wo es halt schon, wo man irgendwie merkt, dass, naja, irgendwie kann das jetzt kein gutes Ende nehmen. Also dass man das auch irgendwie so ein bisschen als, ja, naja, ein bisschen als metaphorisches Tagebuch sehen kann halt. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch vollkommen richtig, eben diese wissenschaftliche Hybris. Also dieser wissenschaftliche Ehrgeiz, da bin ich mir aber jetzt nicht sicher, wo sie das hergenommen hat. Mhm. Also ob sie da auch irgendwelche, ja, Vorbilder hat oder schlechte Erfahrungen oder ob es da irgendwelche Ereignisse gab. Also dass sie eben diese, ja, Geschichte von dem Wissenschaftler außer Kontrolle halt aufgeschrieben hat. Ich glaube, das ist aber halt auch der, ja, also der zentrale Aspekt, also was sie damit zeigen will, halt, wohin führt dieser wissenschaftliche Drang ohne moralische Kontrolle halt.
Das wollte ich dich eh fragen. Wo siehst du sozusagen autobiografisch von ihr Ebenen? Also hast du, wenn man darum überlegt, welche Figur in welcher Situation vielleicht eine Figur aus ihrem Leben nicht darstellt, aber wie sie Leute da quasi verarbeitet. Mhm. In dem Professor, in der Kreatur. Und da kann man ja so und so, also ich meine, klar ist diese Auslegung immer sehr fragwürdig. Das ist so dieses Ding, wenn man Kafka immer nur nach seinem Vaterkomplex liest, dann sieht man nie was anderes als das und verliert so ein bisschen auch die Objektivität, also was es eh nicht gibt, aber so diesen normalen Blick drauf. Aber macht Spaß, finde ich. Also natürlich ist es nur Mutmaßung und man kommt damit auf keinen Fakt, aber es ist interessant zu schauen, in welchen Passagen man genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man sagt, okay, hier verarbeitet sie gerade ein bestimmtes Trauma oder hier findet man jetzt ihren Vater wieder, aber andersrum rechnet sie vielleicht auch mit dem ab teilweise, weil das Männerbild, was sie zeichnet, ist ja schon extrem
schlecht auch, finde ich.
Naja, muss man auch ein bisschen relativieren. Also es kommen ja nicht alle Männer schlecht weg. Also ihr Vater wird auch als ein ganz gutmütiger, edler Mensch beschrieben, der halt irgendwie so Magistrat ist, keine Ahnung, Ratsherr und irgendwie mit allen freundlich und ganz, ganz tolle Frau und super Frankenstein erzogen, also wohl behütet. Also der Vater kommt richtig gut weg, sein Jugendfreund kommt auch eigentlich gut weg, wird halt so ein bisschen als Gegenpart beschrieben. Und auch der Abenteurer, der das Ganze aufschreibt, der Warden, der kommt jetzt auch nicht irgendwie schlecht weg. Der ist zwar auch ein bisschen ehrgeizig und so, aber das ist alles noch im Rahmen. Eigentlich, wie gesagt, der Einzige, der wirklich schlecht wegkommt, ist halt Frankenstein. Und was da die Interpretation angeht, also da könnte ich jetzt auch nur mutmaßen, dass sie in Frankenstein ihren Vater darstellen will. Der am Anfang, also am Anfang ist ja Frankenstein noch der wissbegierige, also ein bisschen introvertierte Charakter, der sich für vieles interessiert, viel Wissenschaft, auch irgendwie intelligent ist auf alle Fälle. Und das kann man schon Parallelen zu ihrem Vater ziehen. Also der war ja Sozialwissenschaftler, der war jetzt kein Naturwissenschaftler, aber... Was Frankenstein halt nicht hinbekommt, ist halt die Erziehung von seiner Kreatur. Also das geht halt total schief. Und da kann man schon sehen irgendwie, oder man kann das auf alle Fälle so deuten, dass Mary Shelley damit zeigen wollte, dass sie ihren Vater für ihre Erziehung irgendwie kritisiert.
Aber weißt du, was man da auch nicht ganz außer Acht lassen darf? Ich denke auch die Zeit. Also man muss so sehen, die Mary Shelley ist auf die Welt gekommen, die Mutter ist verstorben. Mhm. Für die Kinder waren einfach die Frauen zuständig und die Väter. Naja,
stimmt schon.
Das ist ja so, man muss ja die Zeit auch sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er damit auch überfordert war oder keine Ahnung.
Ja gut, er hat dann relativ schnell, das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube so maximal 2 Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau, ich bin auch gar nicht sicher, ob es seine erste Frau war oder seine zweite, also er hat dann relativ schnell wieder geheiratet und seine neue Frau hatte auch zwei Kinder schon mit in die Ehe eingebracht. Mhm. Er selber hatte auch noch neben Mary Shelley noch ein Kind und dann gab es noch ein fünftes Kind.
Was?
Ja. Also komplette Patchwork-Familie und mit ihrer Stiefmutter ist Mary Shelley nur angeeckt. Also das hat überhaupt nicht funktioniert.
Das, weil die Kreatur, also von dem, wie du das erzählt hast, wenn ich jetzt diese Figuren malen müsste, die Kreatur ist für mich ein, ich sag jetzt mal, zu groß geraten, also optisch kein schönes, groß geratenes Kind, was aber der absolute Verlierer in der ganzen Situation ist. Also
ja, auf jeden Fall.
Was einfach kämpft und versucht irgendwie dabei dazuzugehören und keine Chance bekommt. Einfach keine
Chance. Es hat keine Chance. Die Kreatur hat keine Chance.
Ja. Wenn die Mary Shelley, ich sag jetzt mal, den Frankenstein als ihren Vater sozusagen gedanklich da hinsetzt, dann ist das schon eine klare also dann wäre das schon eine ziemliche Anklage, sage ich mal, dass sie einfach tun und lassen konnte, was sie wollte, aber er alle anderen gesehen hat, nett war, freundlich, alle haben gesagt, ach, denen geht's doch allen gut und sie ist aber eigentlich am langen Arm verhungert.
Ja, genau, und da hinkt nämlich eben diese Argumentation, weil das würde ja bedeuten, wenn der Frankenstein der Vater wäre, dass Mary Shelley quasi die Kreatur wäre und das funktioniert, denke ich mal, so nicht. Also sie hat ja schon von ihrem Vater viel mitgenommen, also ihr Vater hat sie ja schon ordentlich erzogen. Also
aber vielleicht seelisch nicht abgeholt, seelisch nicht.
Ja, beziehungsweise ist er dann
sehr... Diese Geschichte. Manchmal rechnet man ja auch ab oder manchmal man erzählt was oder man denkt etwas, aber das ist einseitig. Die andere Seite hat vielleicht nie die Chance bekommen, auch was dazu zu sagen. Oder ja. Weiß man ja nicht, also schwierig.
Also kann man, Mary Shelley, also spätestens, wo sie dann auch mit dem Dichter, mit Pierre Shelley durchgebrannt ist, mehr oder weniger, da war das eigentlich alles zerrüttet. Es gibt noch ein weiteres Werk von Mary Shelley, wo ihr Vater die Veröffentlichung erstmal verhindert hat. Das heißt, glaube ich, Matilda. Und das muss auch eine, also noch ein bisschen so eine krassere Geschichte sein, wo das noch offensichtlicher wird, dass irgendwie ganz klar ist, die eine Person in dem Buch, das ist eindeutig ihr Vater und die andere Person ist sie. Und ich bin mir nicht ganz sicher, das ist aber, glaube ich, auch eine ganz düstere, schlimme Geschichte. So. Ich glaube, da geht es um irgendwie Vergewaltigung. Habe ich mich jetzt gar nicht weiter rein vertieft. Also generell Mary Shelley, also Frankenstein ist mit absolutem Abstand ihr bekanntestes Werk. Mhm. Also sie hat noch, ich weiß nicht, 7 oder 8 andere Romane. Es sind, glaube ich, auch noch ein bisschen Reiseberichte. Aber das ist alles extrem unbekannte Werke. Und wie gesagt, es gibt dieses eine Werk und da hat ihr Vater gesagt, nee, das veröffentliche ich nicht. Also das mache ich nicht, weil das zu eindeutig ist. So. Da kommt er zu schlecht weg. Oder dann irgendwie posthum veröffentlicht. Deswegen also mit Interpretation von Figuren, ich weiß nicht, also da tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Also man könnte das, wie gesagt, so deuten, dass der Frankenstein als ihr Vater und dass sie wirklich klar so ein bisschen mit ihm abrechnet, aber na, das hinkt halt ein bisschen. Also das funktioniert nicht. Und die anderen Figuren, also man könnte vielleicht noch deuten, dass dieser Jugendfreund, dieser Henri Clerval, dass sie damit ihren Ehemann, Pierce Shelley, irgendwie damit mit charakterisieren will, als so, ja, lebenslustiger, lebensfroh, aber ich glaube, dass Pierre Shelley das auch nicht war. Also das muss auch ein sehr, ich sag mal, exzentrischer, schwieriger Charakter gewesen sein. Mhm. Künstler halt ist auch nicht alt geworden. Also der war damals auch, wo er die Mary Shelley kennengelernt hat. Also sie war 15 und er war, glaube ich, 21, war auch verheiratet damals und dann hat sich seine Frau umgebracht und er selber ist, glaube ich, 28 Jahre geworden oder so. Und also generell in ihrer Umgebung hat es auch sehr viele so Suizide gegeben. Also das war wohl damals, ich sag mal, also üblich klingt jetzt falsch, aber es ist natürlich auch klar, wenn du als Künstler damals, konntest du eigentlich nur überleben, wenn du irgendwie einen Mäzen hattest oder, ich sag mal, irgendwie am Theater ein bisschen erfolgreich warst. Aber was so Dichter angeht, das haben sich halt irgendwelche Fürsten oder irgendwelche reichen Leute geleistet. Also die haben halt gesagt, hier, schaff mir Kunst, ich bezahle dich dafür. Und da war natürlich auch klar, sobald da irgendwie der Mäzen keine Lust mehr drauf hatte, Dann standst du quasi alleine da und hattest auf einmal auch kein Geld mehr. Und das ist natürlich schon eine sehr trostlose Situation gewesen. Und deswegen war es halt damals nicht unüblich, dass du unter den Künstlern eine relativ hohe, Selbstmordrate hattest. Also mal von der psychologischen Instabilität ganz abgesehen. Also.
Ich schaue gerade ganz kurz nebenbei, einfach um mal zu gucken.
Warte mal, du hattest letztens auch noch was gesagt. Wann hatte die das Kind verloren? War das eigentlich, war das kurz danach, als die dann da sich getroffen haben und dann diese Geschichten geschrieben haben? Weißt du das von der Zeit her?
Also ich glaube, sie war 17, wo sie das Kind bekommen hat, also wo sie den Roman geschrieben hat, da war sie 19. Ich glaube, sie war 17, wo sie das erste Mal schwanger war. Und sie ist auch bei der Entstehung zu Frankenstein, ist sie auch wieder schwanger. Also das zweite Mal von Pierce Shelley.
Okay.
Und insgesamt hat sie 5 Kinder gehabt, von denen aber nur eins überlebt hat. Also das ist... man kann schon sagen, sehr, sehr traurige Lebensgeschichte. Aber Mary Shelley ist immerhin, also sie ist 51 Jahre geworden und ist dann auch an irgendeinem Tumor, glaube ich, gestorben. Also hat sich auf alle Fälle durchs Leben gekämpft und dann nicht unterkriegen lassen. Also muss auf alle Fälle eine sehr starke Frau gewesen sein. Das kann man überhaupt nicht anders sagen.
Also ich habe gerade mal mir die Frechheit erlaubt, parallel zu schauen und sie hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Romane geschrieben, unzählige Novellen und Erzählungen und 4 Reiseberichte noch dazu. Also ihre List ist also durchaus lang.
Also
und kontinuierlich, immer im Abstand von 1 oder 2 Jahren wieder was veröffentlicht, außer, wie du gesagt hast, Frankenstein 1818, Mathilda eigentlich 1819, wurde aber erst 1959
erschienen.
1959.
140 Jahre später.
Dann hat man es vielleicht in irgendeinem Nachlass gefunden.
140 also,
140 ja, Jahre acht, sind das ja.
1859.
Ach komm.
Hm, ja, das hat ihr Vater nicht nur nicht veröffentlicht, sondern auch irgendwie weggeschlossen. Quasi. Also.
Aha, ist ja spannend.
Ja.
Und es gibt auch einen Film über sie.
Ja, das, aber da haben sie eine extrem, also wir haben gerade mal Bilder, es gibt ja ein, zwei Gemälde von Mary Shelley und die zuckersüße Puppenschauspielerin, die sie da genommen haben zur Besetzung, trifft sie nicht ganz, um ehrlich zu sein.
Okay, naja,
gut. Ich glaub, der ist auch nicht schlecht. Ich habe da mal Ausschnitte gesehen. Also da habe ich auch viele, ich sag mal, Bilder übernommen oder jedenfalls, was so mein Bild von Mary Shelley angeht. Das ist schon, ja, das ist einmal das eine Hörspiel da vom Bayerischen Rundfunk. Und auch von Ausschnitten aus diesem Film. Da gibt's auf YouTube so eine 20-minütige Zusammenfassung. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Mhm.
Da hast du gerade gesagt, 2018, der Film? Das ist noch gar nicht so lang.
Das kann sein, ja. Das ist relativ
neu. Ja, also den gucken wir uns natürlich irgendwann mal an, ganz klar. Ein bisschen so, ja. Ich habe ja noch nie was gehört davon. Nicht von dem einen, nicht von dem anderen, aber durch sowas, ich habe unheimlich viele Bilder, also von der Geschichte Frankenstein, ohne dass ich sie gelesen habe, durch dich. Muss ich ehrlich sagen. Also auch mit diesem Forscher, die eingeschlossen waren und so dieser Schlitten, der so vorbeikam. Und das sind ja sogar die Bilder für mich. Also. Und auch das Ende natürlich, ja, wo der dann Frankenstein vor Erschöpfung dann nicht mehr kann und stirbt und die Kreatur kommt und das sehr bedauert und weint. Und so dieses, ja. Ich finde, das sind sehr, sehr warm, also im Vergleich zu Frankenstein, was alle Leute denken, nur Monster, sind das unheimlich weiche Momente, also und ein sehr menschliches Buch eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht schon an der Kreatur des Monsters, also was du vorhin gesagt hast, dass das Monster eigentlich ein Kind ist, was keine Chance hat. Also das wird auch genauso dargestellt in der Erzählung von der Kreatur, wo sich die beiden da in den Alpen halt treffen und setzen sich ans Lagerfeuer und und die Kreatur fängt an zu erzählen, da begreift man halt erstmal, okay, also was hat denn der Frankenstein hier gemacht? Also das geht halt nicht. Und das ist ja eine der zentralen Fragen, also die ich mir zumindest stelle. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig oder falsch interpretiere oder ob ich irgendwas überlesen habe, ob Frankenstein das halt auch gewusst hat, also dass er da eine fühlende Kreatur erschafft. So, das, weiß nicht. Also das ist eine meiner Fragen, die hätte ich, muss ich irgendwie noch gucken, ob ich da eine Antwort finde halt.
Also ich habe eine andere Frage. Okay. Also meine Frage ist, er hat ja im Prinzip sich dann überreden lassen und hat ja im Prinzip eine Partnerin für ihn geschaffen und hatte sie ja auch fast fertig.
Ja.
Warum hat er sie dann kaputt gemacht?
Naja, er hat sie kaputt gemacht, weil er...
Also er hat dann doch kein Vertrauen gehabt, dass es eine gute Kreatur ist, die
richtig,
er...
Richtig. Also er hat dann...
hat oder...
Ja, genau, also er hat dann halt, also er trägt diese Zweifel, trägt er eigentlich die ganze Zeit mit sich rum, also wo die Kreatur ihm das vorschlägt oder mehr oder weniger ihn erpresst oder...
Ja,
also ihm das ist ein Dilemma, also er das ist eigentlich ein schreckliches Dilemma, wo Frankenstein dann drin sitzt, also entweder, also er weiß halt, okay, ich erschaffe jetzt eine zweite Kreatur, wo ich überhaupt nicht sicher sein kann, was das dann wird. Oder also ob er da quasi der Kreatur vertrauen kann, die halt sagt, okay, pass auf, du erschaffst mir die Frau, ich ziehe mich mit der irgendwie Südamerika, erwähnt er, glaube ich. Wir ziehen uns da in die Wildnis zurück und, keine Ahnung, machen unser Ding. Oder die Alternative ist halt, ich bringe jetzt Leid über deine Familie. Und damit auch über dich. Also das ist ja ein schreckliches Dilemma und Frankenstein trägt von Anfang an diesen Zweifel mit sich rum und da, wo die zweite Kreatur eigentlich fast schon, ist fast fertig damit und und zerstört sie dann halt. Ja.
Aber warum plagen ihn da die Gewissensbisse und da, wo zum Beispiel die Hausdienerin von für den Tod seines Bruders im Prinzip getötet wird oder sich dann selber tötet, ja. Da nirgendwo hat er welche. Und da...
Hat er schon, aber er rückt halt nicht raus damit.
Er hat sich dagegen sozusagen. Ja, ich meine, man hätte auch sagen können, er hätte seine Kreatur nehmen können und sagen, okay, ich beschäftige mich mal mit dir, um dich wirklich kennenzulernen, um zu sagen, okay, ich schaffe dir noch eine zweite Person, mit der du Die Mühe hat er sich ja auch nicht gemacht.
Nee, aber da unterschätzt du auch, zu was für einem Übernarzissten er grundsätzlich erzogen wurde. Deswegen. Also der hat überhaupt, wo soll denn Frankenstein die, also ich meine, wenn man sich das anschaut, dass diese Alarmglocken, wie Philipp schon gesagt hat, klingeln ja schon in seiner Kindheit, wofür ihn quasi an seiner Seite die perfekte Frau miterzogen wird, um ihm später quasi Eigentum zu sein. Also da ist ja in mir alles hochgekommen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott.
Vollkommen richtig.
Wahnsinn. Und das ist einfach, also natürlich beschäftigt er sich, er hat etwas geschaffen, es gefällt ihm nicht, er wendet sich
davon. Es gefällt ihm nicht, das ist es.
Das ist ja dieser Ekel, der plötzlich in ihm hochkommt, als das, was er geschaffen hat, funktioniert. Er schaut es sich an und sagt, nein, möchte ich nicht. Und ist auch froh erstmal, obwohl er natürlich unterbewusst weiß, dass es nicht funktioniert, sehr, sehr froh, dass es sich einfach so in Luft auflöst erstmal, was es natürlich nicht tut. Aber jetzt dieses gesunde Gefühl ihm zuzutrauen, dass er jetzt hingeht und sich mit der Figur wirklich, also mit dieser Kreatur, sei sie fühlend oder nicht, beschäftigt, das ist ja etwas, das hat er nie gelernt, glaube ich. Das ist ja dieses Ungeheuer, was in ihm steckt, diese Nichtfähigkeit.
Und warum hat er dann im Prinzip nicht die zweite Figur sozusagen gesagt, okay, dann kriegst du und jetzt geh.
Um nochmal kurz auf das zurückzukommen, was Josie gerade sagt, das ist vollkommen richtig. Also, dass er natürlich von seiner Kindheit immer alles in die Wiege gelegt bekommen hat. Ja. Er brauchte sich nie um irgendwas kümmern. Er musste nie für irgendwas Verantwortung übernehmen auch. Und dann auch so einen gewissen... Ja, ich sag mal, so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den von ihnen geschaffenen Dingen halt an den Tag legt. So. Und dass er deswegen, obwohl ich das auch immer noch nicht so richtig hundertprozentig verstehe, wieso Frankenstein im Moment der Erschaffung der Kreatur sich da komplett, also das schlägt komplett um. Das ist er ist ja schon, am Ende mit den Nerven, also 2 Jahre ja komplett aufgegangen in seinem Projekt und an sich, keine Ahnung, auf Friedhöfen sich rumgetrieben und keine sozialen Kontakte mehr gehabt halt, also war ja irgendwie, komplett in seiner eigenen, eigenbrötlerischen Welt, also das ist ja schon extrem, das ist ja schon ein ganz extremes Eremitentum, was er da auch an den Tag legt, aber trotzdem verstehe ich das nicht, wie er dann sagen kann, im Moment der Erschöpfung, der Erschaffung, also jetzt ist mir das auf einmal viel zu hässlich und ich habe jetzt also nicht nur Angst davor, es ist mir jetzt auch völlig egal, was damit passiert. Also das verstehe ich irgendwie immer noch nicht. Und eventuell wollte er das bei der Erschaffung der zweiten Kreatur, vielleicht wollte er das auch irgendwie innerlich verhindern. Aber er erklärt das halt letztlich so, er erzählt das auch ganz am Ende seines Lebens, also Worten nochmal, dass er ja da halt die Verantwortung gespürt hat für seine, also dass ihm die Verantwortung für die gesamte Menschheit wichtiger ist als das Leben seiner Familie. Also dass er da quasi ein Übel gegen ein anderes aufwiegt halt. Also dass er, wenn er die zweite Kreatur erschafft, potenziell riskiert, dass die sich dann noch vermehren und dass damit irgendwie eine neue Gattung von bösen Kreaturen auf die Welt losgelassen wird. Und in der Endkonsequenz kann das ja halt bedeuten, okay, die Menschheit wird dann unterjocht von diesen Kreaturen. Und dass er halt dann lieber in Kauf nimmt, okay, dann versuche ich die Kreatur zu vernichten. Also er ist dann ja auch komplett in seinem Film drin. Ich jage das Ding jetzt. Ich versuche das zu töten halt. Und was halt dann als Konsequenz passieren kann, ist, okay, die Kreatur löscht halt seine Familie aus und damit ist es eventuell getan. Also er sieht dann halt so dieses kleinere Übel.
Aber ich frage mich trotzdem, wieso plötzlich ist ihm die ganze Menschheit so wichtig, wenn er so ein Egoist ist in der Beziehung. Also ist es nicht vielleicht auch eher die Kreatur löscht dann seine Familie aus, als dass im Prinzip alle irgendwo in seiner Familie vielleicht erfahren, was er geschaffen hat? Vielleicht ist ihm sogar eher dann, dass er sagt, ehe ich diese Schande habe, dann ja, also als Ausrede eher. Mhm.
Ja, ist
ja, sicherlich auch. In die Richtung kann man natürlich auch denken, dass man sagt, die Schande möchte ich nicht haben, dass meine Familie sieht, was ich hier nicht hinbekommen habe. Und wenn es die Kreatur gewesen ist, war ich es ja nicht. Dann hat ja die Kreatur im Prinzip die Familie vernichtet und nicht ich. Auch da bin ich wieder nicht schuld dran. Unter dem Vorwand, oh, das größere Übel ist, ich denke an die ganze Welt, so, und an die ganze Menschheit. Das hat er nie gemacht. Wieso plötzlich?
Mir fällt da
das leuchtet mir irgendwie
jetzt,
nicht ein.
Jetzt, wo wir drüber reden, kommt mir gerade Gedanke, ja? Dass, was würde es denn bedeuten für ihn, wenn er ihm diese Partnerin schenkt? Er würde die Kreatur, er würde ihr Eigenständigkeit, er würde ihr Freiheit schenken.
Vielleicht kommt es auch
also
wieder.
Also wiederum dieses Besitzdenken, meine Frau gehört mir, meine Kreatur gehört deswegen, mir. In dem Moment, in dem er dieser Kreatur eine Partnerin geschenkt hätte, hätte er sie gehen lassen, dann wäre sie ihm entglitten. Am Ende hätte sie sich weiterentwickelt. Am Ende wäre seine Schöpfung ihm ja vollkommen aus der Kontrolle geraten. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass es ihm darum ging, die Menschheit vor irgendeiner neuen Lassung zu schützen.
Das würde nicht passen eigentlich.
Es ging einfach.
Ja, gut, er rechtfertigt das halt damit. Also, dass er irgendwie zwei Übel gegeneinander aufgewogen hat. Und das eine ist ihm, er bezeichnet es, glaube ich, sogar als Pflicht. Also,
dass er wieder unschuldig ist, sozusagen. Also, er ist wieder sozusagen, er kann nichts dafür.
Gut, ganz einfach. Aber, so, aber ein hochintelligenter Psychopath weiß natürlich, sein psychopathisches Verhalten immer zu argumentieren.
das ist allerdings richtig. Das ist auf jeden Fall.
Einige Argumente, wie er handelt, warum er handelt, dass da unterbewusst sehr viel Mist drin steckt, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also meine Vermutung wäre einfach, die Tatsache, dass das, was er sich geschaffen hat, seiner Kontrolle entgleitet, war ihm zu viel. Das war einfach dieses, wenn ich es nicht mehr kontrollieren kann und wenn es nicht meine Entscheidung ist, was dieses Ding macht und ob es glücklich ist oder nicht, dann darf es nicht existieren.
Ja, gut, auf der anderen Seite wäre ja damit auch seine Probleme erstmal los gewesen. Also er hätte die zweite Kreatur erschaffen können und die Möglichkeit, oder ich meine, gut, das Monster wird halt schon so dargestellt, die Kreatur als, ich sag mal so, als relativ, so als ehrliches, absolut integeres Wesen halt so, was halt seine eigenen Konflikte beschreibt. Und als Leser kauft man der Kreatur schon ab, dass sie sagt halt, ich ziehe mich dann mit der zurück. Also ich habe da überhaupt kein Interesse hier an Weltherrschaft oder so ein Kram, also oder da irgendwie hier übel. Eigentlich ist es wird halt immer so dargestellt, die Kreatur als absolut mitfühlendes, unschuldiges, gutmütiges, als gutmütiges Wesen halt so. Also bis zum Schluss auch noch.
Deswegen war mir an der Stelle nicht einleuchtend, warum macht er jetzt dieses andere Wesen kaputt? Warum sagt er sich nicht, okay, dann ist es auch glücklich und
ja, genau, das ist halt
das ist gut, also, ne?
Das ist halt die Frage. Also wie gesagt, damit
am Ende auf dem Schiff hat er ja auch nochmal versucht mit seiner Art. Die ganze Crew sozusagen geht doch als Helden nach Hause und nicht als Feiglinge, so auch das wieder war, egoistisch für sein.
Ja,
so,
da hat er ja.
Aber immer im Prinzip.
Ja, das ist ein bisschen so eine aufwiegelnde Rede, hat da halt irgendwie so ein bisschen als Kommandant sich da, na gut, er ist da natürlich komplett in seinem Film drin und will nur noch da hinterher, er schafft es körperlich nicht mehr, er bittet dann auch Worten irgendwie, also wenn ich kann es nicht von dir verlangen, so nach dem Motto, aber es wäre, also mir würdest du damit einen Gefallen tun, wenn du quasi dann der Kreatur hinterher machst, sozusagen. Also, und da sieht er, glaube ich, dann, wo die Crew anfängt zu meutern, sieht er, glaube ich, seine letzte Chance darin, dass er sie nochmal animiert, irgendwie, ja kommt, Leute, es ist doch alles, also was wollt ihr jetzt sozusagen? Ist doch, wollt ihr hier Ruhm und Ehre, appelliert er dann dran, also auch ganz niederes Ding so. Mhm. Ja, also ist halt schon so, dass die das ist aber auch ein ganz interessanter Aspekt in dem Buch, dass die Sympathien irgendwie auch ständig wechseln, halt so zwischen der Kreatur und zwischen Frankenstein. Das ist auch ganz, das macht die Mary Shelley auch ganz hervorragend, finde ich. Also, dass man irgendwie, dass es nie so richtig klar ist, okay, oder dann wird die Kreatur mal wieder als Bösewicht dargestellt. Also man muss natürlich auch sagen, die Kreatur ist ja zwar moralisch irgendwie integer, aber macht natürlich trotzdem böse Sachen. Also die bringt ja Leute um, also unschuldige Leute, Kinder. Also das ist ja schon das erste Opfer, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht ein Unfall gewesen, aber naja, allein die Tatsache, dass die Kreatur entschließt, ich will mir jetzt ein Kind rauben, weil ein Kind hat noch nicht so viel Vorurteile und das wird dann mein bester Freund und dann kann ich dann das Kind 5 Jahre lang erziehen oder so und dann über das Kind in die Gesellschaft reinwachsen. Also das ist ja auch ein total abstruser Gedanke. Und ja, und spätestens, wo sie dann den Henry Clavall umbringt, also das schildert sie am Ende auch nochmal in ihrem Monolog, die Kreatur, dass sie das eigentlich auch gar nicht wollte, aber dass Frankenstein ihm mehr oder weniger keine Wahl gelassen hat. Naja, aber ein Mord ist ein Mord. Also, also die Kreatur ist ja jetzt auch nicht, wird halt auch sehr ambivalent dargestellt. Und wo sie dann Frankenstein halt irgendwie jagt, dann ist man irgendwie als Leser wieder irgendwie auf der Seite von Frankenstein. Also das finde ich macht sie halt auch ganz gut.
Mhm.
Aber wie gesagt, es gibt natürlich viele offene Fragen auf jeden Fall. Also wie gesagt, warum verstößt Frankenstein seine Kreatur? Warum zerstört er dann die zweite Kreatur? Also man kann da viel spekulieren auch. Es ist halt nie so eindeutig und es wird auch im Buch teilweise halt nicht erklärt von ihr. Also dass irgendwie welche Motive auch teilweise dann im Dunkeln bleiben, sozusagen.
Das würde mich interessieren, wenn das sich jetzt irgendwer anhören sollte, Philipp.
Oh Gott, das ist viel zu lang.
Ach Quatsch, ja, weiß ich nicht. Ob es dazu vielleicht ja Hinweise, ich bin fast versucht mal zu googeln, ob es dazu schon irgendwelche Sci-Fi-Internetgruppen gibt, die sich darüber seit Jahren den Kopf zerreißen.
Ach ne, ich glaub nicht nur Sci-Fi-Gruppen, da gibt es auch Literaturwissenschaftler, also die sich damit, damit auseinandersetzen. Also du hast in der Reklamausgabe hast du ein sehr, sehr, sehr ausführliches Nachwort. Also das geht über, ich weiß nicht, 30, 40 Seiten oder so. Das ist reine Interpretation. Also und da wird das teilweise halt auch beschrieben und auch vermutlich auch ein bisschen mit Antworten versehen, also wo dann auch verschiedene andere, es gibt auch Psychologen, die sich damit auseinandergesetzt haben, also die zum Beispiel Frankenstein sagen, wenn man ihn so psychologisch deuten müsste, ist er eigentlich ein schizophrener Charakter. Und dass man das Werk halt auch so deuten kann, dass Frankenstein seinen gutmütigen moralischen Teil abspaltet mit dem Monster. Und dass halt nur noch so bei ihm so dieses Rationelle irgendwie übrig bleibt und dass er seinen ganzen moralischen, seine ganze Gutmütigkeit, das geht wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mary Shelley das damit bezweckt hat. Aber es gibt viele Interpretationen. Also man kann, also zu Frankenstein gibt es schon. Da braucht man gar nicht in irgendwelche wirren Foren gehen. Es gibt auch viel wissenschaftlich, wahrscheinlich auch fundiert, oder gibt es bestimmt auch Antworten auf eben solche Fragen, auf solche Interpretationsfragen.
Auf jeden Fall.
Mhm. Aber es bleibt, also meiner Meinung nach gibt es, man müsste Mary Shelley fragen. Ja. Es ist, was sie sich da dabei gedacht hat. Also ich denke mal trotzdem, dass man an irgendwie jeder Interpretation kann man immer irgendwie ein bisschen was, also es ist nie so eindeutig.
Ja, und wie ich gerade gelesen habe in ihrer Literaturliste, es gibt keinen Mary Shelley über Mary Shelley, also es gibt keine autobiografischen Aufzeichnungen und keine Notizen zu oder so, also das gibt es auch nicht.
Also aber sie hat auch das Werk Frankenstein, also wo das erschienen ist, 1816, wurde es, glaube ich, unter dem Namen ihres ich weiß gar nicht, ob die damals, ja, die waren damals verheiratet. Ja. Also sie war erstmal nicht als Autorin. Das eigentliche Werk hat sie unter ihrem Namen erst 1831, glaube ich, veröffentlicht, also 15 Jahre später. Gibt es die Deutung, dass das damals, wenn sie das 1816 unter ihrem Namen veröffentlicht hätte, hätte ihr das eh keiner abgekauft.
Nee, okay.
Ja. Also weil damals halt gesagt wurde, hey, eine Frau schreibt so ein Buch, das geht doch nicht. Also hätte man wahrscheinlich überhaupt nicht veröffentlichen können, sozusagen. Oder hätte sich keiner gefunden, der es veröffentlicht. Deswegen wurde es, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ja, dass es irgendwie unter dem Namen ihres Mannes veröffentlicht wurde. Und sie hat dann nochmal die 1831 Version, also dazu hat sie dann auch das Vorwort geschrieben. Und da hat sie ein paar Sachen noch abgeändert. Was wohl auch nicht nur kosmetische Sachen waren, sondern auch teilweise die Story so ein bisschen beeinflusst hat. Und die, ja, diese 1831er Version ist auch die, also die anerkannte Version sozusagen.
Okay.
Krass.
Und da gibt es, glaube ich, auch Deutungen oder Spekulationen, dass sie das eigentliche Werk 1816 unter Zuhilfenahme von ihrem Ehemann geschrieben hat. Also bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und der ist dann, ja gut, 1831 ist er nicht mehr am Leben und dass sie dann sozusagen, diese 1831er Version ist dann ihre Version von Frankenstein und die 1816 Version könnte auch unter, also so eine Art Co-Produktion gewesen sein. Also das glaube ich nicht, aber ich
müsste man halt die anderen Sachen noch lesen, dann merkt man ja die Art und den Stil am Schreiben, oder? Also, naja, die hat ja noch viel mehr andere geschrieben, wo es den Mann noch nicht mehr gab. Und wenn das jetzt von der Art des Schreibens nicht so abweicht, dann
ne? Ja.
Könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht analysieren. Aber.
Ja, ich denke mal, vom Stil, da dürfte es wahrscheinlich ähnlich sein, aber es gibt ja so ein paar inhaltliche Änderungen.
Ja.
Aber das habe ich jetzt nicht im Kopf, das steht auch im Nachwort.
So, jetzt wird es gerade ein bisschen noisy bei uns. Also je nachdem, ob du die Aufnahme so möchtest, würde ich sagen, Philipp, müssen wir den Aufnahmeteil beenden, weil wir haben viele Geräusche, die nicht aufnahmemöglich sind.
Ach so,
stimmt. Ist so okay. Ihr seid noch gut zu verstehen.
Cool.
Ja. Haben wir noch was?
Ja, das ist der Punkt. Ich habe so ein paar Sachen.
Ist da oben?
Philipp zeichnet den Anruf auf. Steht ja.
Da. Okay. Ja, ich gesagt, das sollen jetzt ausmachen?
Nein, das ist eine Option. Aber das, so. Also was habe ich mir denn alles aufgeschrieben? Die Hauptbotschaft sozusagen, die es gab, dieses, wenn der Schöpfer seine Schöpfung verstößt, diesen Aspekt mit der Religionskritik oder mit einer Zeit, in der sozusagen die Abkehr davon vielleicht gesellschaftlich im Rollen war. Dann die Frage zur Vaterfigur oder zum allgemeinen Männerbild.
Gut, da hatten wir ja drüber.
Genau, also wir haben eigentlich alles schon, inwieweit das Ganze autobiografisch deutbar ist oder auf die Autoren zu beziehen wäre. Auch das ist ja...
Ich werde mir aber dieses Reklam kaufe ich mir mal, das lese ich mir mal durch, das interessiert mich.
Okay, ja, viel Spaß.
Ja. Stimmt, das ist bestimmt eine dicke Kiste. Wenn das 300 Seiten hat, dann ist das so...
Nee, es ist Reklam, ist ja nicht so riesig, sag nicht das Buch.
Nee, doch, das ist schon, also wie gesagt, es sind 300 Seiten auf alle Fälle.
Ah, okay. Na gut.
Und es, ja. Also wie gesagt, es liest sich sehr zäh, also man, ja, also man kommt trotzdem voran. Aber muss mit ihrer Sprache auf alle Fälle klarkommen, also mit dieser poetischen Sprache, das muss man halt auch irgendwie mögen, so ein bisschen.
Ja, das habe ich dann auch nicht gemeint. Ich meinte dann nicht den Roman, sondern...
Du möchtest das Nachwort.
Genau, dieses, ja. Was du gesagt hast.
Richtig. Ach so, das Nachwort, ja. Ist, ja.
Klar ist irgendwie über 40 Seiten oder sowas, wo so ein paar Sachen
ja.
Das meine ich damit. Hm. Das würde ich mir mal durchlesen.
Also das fand ich auf alle Fälle schwer interessant, das Nachwort. Ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, aber...
Ja. Weil ich finde, wie gesagt, die Thematik recht spannend.
Ja.
Ja, und ich denke mal auch, dass jeder das wahrscheinlich dann auch ein bisschen eigene Antworten findet so oder ja. eigene zu eigenen Interpretationen kommen kann. Also weil es halt irgendwie, wie gesagt, sehr blumig geschrieben ist und man sich da auch schon ja, sehr so gewisse Aussagen rauspicken muss, wo es halt wirklich jetzt mal darum geht, okay, das will Frankenstein jetzt eigentlich und der Rest ist nur... Ja, ein bisschen seine ja, so ein bisschen Geschwafel halt, also seine eigene Deutung oder wo es dann halt wirklich mal irgendwie drum geht, so manche Absätze muss man schon danach suchen und wahrscheinlich findet da jeder so ein bisschen seine eigenen Interpretationen.
Er hat das gut gemacht, wenn so viel drin steckt.
Ja, also das auf alle Fälle.
Absolut. Ziemlich krass. Weißt du den Zeitraum, in dem es geschrieben wurde? Wenn du sagst, sie haben da gehockt, gemütlich, wie ist der Zeitraum? Also was kann man sagen, war das Monate? War das ein halbes Jahr oder so? Oder ist es schwer zu sagen?
Na, das weiß ich jetzt nicht. Also ich könnte, also vom Umfang her ist schon... Also in einer Woche schreibst du sowas nicht runter. Ich denke mal, einen Monat wahrscheinlich auch nicht. Aber, also gut, keine Ahnung von ihren Fähigkeiten oder von ihrer Schreibgeschwindigkeit. Also wie gesagt, die vielen, vielen Wiederholungen deuten halt schon darauf hin, dass sie sich da auch, ja, das ist halt auch viel, naja, also viel, ich will nicht sagen kopiert hat, aber halt vieles auch so übernommen hat, also das auch ein bisschen ja, aufgebläht hat, würde ich mal so sagen. Aber insgesamt, ich glaube, also ein Jahr hat es nicht gedauert. Also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, vielleicht irgendwas zwischen ja, 3 und 8 Monaten oder so, könnte ich mir vorstellen.
Mhm. Wahnsinn.
Also ich bin mir auch nicht sicher, ob, also wie gesagt, wenn man das halt auch so ein bisschen als Tagebuch oder ein bisschen als Verarbeitung deutet, hat sie vielleicht auch viel aus eben aus vielleicht eigenen Tagebüchern übernommen, so was so Gedanken angeht, was so oder irgendwelche düsteren Gedankengänge, die sie vielleicht auch schon mal irgendwie für sich selber formuliert hatte. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass sie da auch viel von ihren eigenen Aufzeichnungen schon übernommen hat einfach und das vielleicht noch ein bisschen an den Text angepasst hat.
Und jetzt mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade zu bildlich vor mir sehe, aber der Zusammenhang war doch ganz am Anfang, hast du das erklärt, dass ein Vulkan ausgebrochen ist und sie deshalb in Dunkelheit sozusagen...
War kein schöner Sommer.
Der Sommer war quasi nicht existent, weil ja. Die Sonne war quasi verdeckt. Ja. Und es war diese Untergangsstimmung, nicht ganz, aber schon, wenn so ein Vulkan ausbricht und das damit zu tun hat, dass dein Sonnenlicht fehlt, das macht schon sehr mulmig.
Zum also musste man googeln, Jahr ohne Sommer, das ist 1816. Da ist in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen, Tambora, und der hat dermaßen viel Asche in die Atmosphäre geblasen, dass da der ganze Sommer, es muss da ununterbrochen geregnet haben. Also gab es Ernteausfälle, das ist auch, das kann man auch irgendwie politisch schon ein bisschen deuten, dann wieder. Das ist da auch wieder, das ist dann massiv Armut. Also 1815 war ja Wiener Kongress, wo so ein bisschen Europa Neuordnung und dann gleich 1816 irgendwie ging das gleich alles wieder in die Hose. Und ja, dass die da auch mehr oder weniger, ja, das ist also eine trübsinnige Stimmung. Ich meine, wenn das Sommer, der eigentlich ein Herbst ist, naja, braucht man vielleicht auch nicht so.
Und dann dieser Dauerzustand, dass man aufgrund dieser Lage irgendwie auch nicht so richtig das Haus verlässt, dann sitzen die alle zusammen. Also ich will jetzt keine Parallele zu unserer derzeitigen Situation ziehen. Aber ich meine nur, diese Phase, dass man in dem Moment dann so anfängt, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein und auch diese eingeschlossen, diese kleinen depressiven Zustände, die ja irgendwie jeder jetzt in den letzten Wochen so mit sich selbst, mehr groß wie auch klein, durch hat. Ich kann mir vorstellen, dass eine Frau in ihrer Situation unter diesen Umständen so auf ganz unterbewusste Sachen zurückgeworfen wird und das dann in der Form verarbeitet, ist eigentlich auch wieder, also es ist natürlich sehr viel Mutmaßung, natürlich arbeite ich jetzt mit Informationen, die keiner mir geben kann, aber das Bild passt, dass sie in dem Moment dann so eine Geschichte schreibt.
Ja. Also beziehungsweise, die hatten halt schon auch vor, sich da irgendwie Gruselgeschichten zu schreiben. Also es war eh klar, dass das jetzt keine Liebesgeschichten werden. Also die hatten sich das schon explizit vorgenommen. Wir schreiben uns Schauergeschichten. Also weil das auch generell Interessengebiet auch hauptsächlich war. Und es ist, ich glaube, jeder hat so seine Geschichte geschrieben von den 4 Leuten. Und es hat, glaube ich, eine hat noch die Zeit überdauert. Das ist von dem Arzt von Lord Byron, Polydor heißt er, glaube ich. Und der hat eine Vampirgeschichte geschrieben, die hat noch die Zeit überdauert. Und ich glaube, die anderen beiden, Lord Byron und Pierce Shelley, die haben das mehr oder weniger auch irgendwo aufgegeben. Also da ist nichts Nennenswertes bei rumgesprungen. Also generell ist das Werk von Pierce Shelley und auch von Lord Byron, das ist so ein bisschen unter ferner Liefen. Also das ist jetzt literaturgeschichtlich auch, ich sag mal, irrelevant. Also der Lord Byron hat, glaube ich, das eine Gedicht geschrieben mit Ozymandias hier, seht meine Werke und verzweifelt, ist da, glaube ich, so ein Spruch daraus. Also das kennt man noch, das ist aber, glaube ich, auch nur ein Gedicht. Und Pierce Shelley wüsste ich jetzt gar nicht, dass der irgendwie was Nennenswertes verfasst hat.
Brauchte er nicht, hatte er eine Frau, die schreiben konnte.
Wenn die Leute was schreiben und so sind hängen geblieben, ist das doch ein guter Schnitt.
Ja.
Muss man ja so sagen.
Auf jeden Fall. Gute WG.
Gute WG.
Ja, naja, beiden, also vor allem Lord Byron war damals hoch bezahlt. Also der muss wohl für irgendwelche Fürsten, für irgendwelche reichen Leute viele, viele Sachen geschrieben haben, die irgendwie unterhalten haben. Aber es ist irgendwie literaturgeschichtlich nichts von großer Relevanz dabei rausgesprungen.
Also ich habe mir den Namen auch gerade aufgeschrieben, weil irgendwas klingelt da. Wenn ich Lord Byron höre, dann denke ich mir, den habe ich schon vorher irgendwo gelesen oder so. Ich weiß aber nicht wo. Irgendeinem Zusammenhang. Aber den Namen kennt man.
Also hat mir auch irgendwas gesagt, aber ich wüsste jetzt kein einziges Werk von ihm.
Ja.
Ich habe mal kurz Wikipedia überflogen zu den beiden. Ja.
Mau. Nicht so. Lord Byron.
Und Pierce Shelley war irgendwie ein Erbe von einer relativ reichen Familie in England. Deswegen hat er auch so ein komplett freies Bohemleben halt führen können und sich leisten können.
Okay. Ja, krass. Ich habe keine Fragen mehr.
Ich habe auf die Uhr geguckt.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber war ganz spannend.
Ja.
Ja,
also ich glaube, wir werden jetzt die nächsten Abende uns mal hinsetzen und gemütlich im Abklang an das Thema mal den Film schauen. Einfach aus Spaß. Glaube,
ja, den gucken wir. Ja, mach das mal.
Machen wir.
Müssen wir mal berichten, wie das ist. Also ich hab ihn nicht gesehen. Ich habe, wie gesagt, nur Ausschnitte gesehen. Ich fand es eigentlich ganz interessant, also auch mal ein bisschen so Bilder dazu zu haben. Und ja, ob das jetzt realistisch ist, keine Ahnung. Es hat auf alle Fälle jetzt keinen irgendwie abgedrehten Eindruck gemacht, also dass da irgendwie jetzt groß rumgesponnen wird. Also ein bisschen so eine schauspielerische Darstellung zum Leben von Mary Shelley und so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Frankenstein.
Mal sehen, was wir uns präsentieren, was wir uns zeigen. Und wie, ist ja ganz spannend. Machen wir.
Ajo.
Sehr gut.
Gut. Ja, dann stoppe ich mal die Aufzeichnung. Darf ich es veröffentlichen? Ja, nein? Cool, na, dann mache ich das mal. Okay, na gut, dann Aufzeichnung beenden. Also ja, also vielen Dank auf alle Fälle. Sehr,
gerne,
sehr,
ja, sehr, voll gut, danke schön.
Und es ist immer, wenn man sich darüber unterhält, ist, plötzlich auf ganz neue irgendwie Wege. Ne?
Ja.
So,
ja, ist auch gut. Ja,
ja.
Auch mal so ein bisschen ich meine, jeder hat ja immer seine eigene Interpretation von der ganzen Geschichte und das ist immer ganz, ganz toll, wenn man da auch mal andere Stimmen und sich vor allem darüber unterhalten kann. Coole Sache.
Das machen wir beide auch gerne.
Das stimmt.
Wir treten in den Fanblog ein.
Okay, na gut, dann mache ich mal Aufzeichnung beenden.
Gut.